Was geht ab? Herzlich willkommen zu Alles wird gut, dem Podcast mit Herz und Verstand, der das Leben noch ein bisschen besser macht. Ich darf dich heute ganz herzlich zu einer Jubiläumsfolge und zu einer Premierenfolge begrüßen, denn ich habe heute den sehr charmanten und vor allem sehr, sehr witzigen Sertaç Mutlu, a.k.a. Sanchez Moglu zu Gast. Sertaç, wie geht's dir?
Danke, Guti, alles gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, vielen Dank. Einige der
Das freut
Zuhörerinnen
mich.
Und Zuhörer werden dich vielleicht nicht kennen, deswegen würde ich sagen, stell dich einmal kurz vor, was du so machst, warum ich auch gesagt habe, dass du ein witziger Typ bist vielleicht, damit man den Hintergrund so versteht.
Ich heiße Sertaç Mutlu, bin aus Köln und bin seit einigen Jahren als Stand-Up-Comedian unterwegs. Also das ist so mein Job, ich bin Comedian und bin bundesweit unterwegs und spiele in Theatern und bringe Leute mit meiner Comedy zum Lachen.
Super. Und wie bist du, klassische Frage, aber ich finde, die muss man stellen, wie bist du zu Stand-Up gekommen? Weil ganz oft ist es ja so, dass Leute sich denken, sie sind Pausenclown, Klassenclown, hauen ein paar Gags raus, das zündet dann bei den Freunden, aber es ist ja viel mehr als das. Was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich setze jetzt alles auf diese Karte und werde Person des öffentlichen Lebens in Form von einem Stand-Up-Comedian?
Also Guti, das war so, dass ich tatsächlich so der Pausenclown war in der Schulzeit. Ich habe echt gerne meine Mitschülerinnen und Mitschüler mit meinen Stimmen auch damals schon als Grundschüler zum Lachen gebracht. So mit meiner Art einfach. Ich fand es einfach schön, Menschen zum Lachen zu bringen. Und das war auch immer so ein Bedürfnis. Also wenn ich so irgendwie auf Geburtstagen war oder so oder in einer Runde irgendwo eingeladen war, wo viele Menschen waren, war es immer so ein innerer Wille irgendwie so, ich muss diese Crowd jetzt so zum Lachen bringen so. Und das war dann 2010, war ich dann im Urlaub in der Türkei und habe mit meinem Cousin gesprochen, der damals auch so den Traum hatte, so Drehbuchautor in der Türkei zu werden. Und der meinte zu mir, Sertaç, es wäre richtig cool, wenn du Stand-Up machen würdest. Das würde voll gut zu dir passen. Schau dir mal Ata Demirer an, kennst du vielleicht auch, ist ja auch so ein Schauspieler, Comedian aus der Türkei. Und meinte so, du ähnelst dem, weil er auch viel mit der Stimme macht und so. Und das wird voll gut zu dir passen. Und der meinte, wenn du wieder zurück in Deutschland will ich eine Benachrichtigung hören oder ein Datum, wann du deinen ersten Stand-Up-Auftritt hast. Dann hat es noch mal so ungefähr ein halbes Jahr gedauert, Alter. Dann war das so 2011, im April müsste es gewesen sein. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wievielte. Es war auf jeden Fall ein Sonntag, 26. April 2011, glaube ich. Da hatte ich meinen allerersten Auftritt. Und zunächst einmal war es gar nicht so, dass ich überhaupt mir das vorstellen konnte. Es war ja nur so ein Ding, einfach mal ins kalte Wasser springen und gucken, was geht. Und der erste Auftritt war okay, aber aus heutiger Sicht natürlich nicht so geil. Also ich hatte sehr, sehr viele Freunde und Bekannte dort und es war gefühlt so, als ob es mein Solo war, weil einfach viele Leute vor Ort waren und das ist eigentlich gar keine gute Base für den allerersten Auftritt. Also wenn du scheiterst, dann scheiterst du kläglich und ja, alle bekommst mit. Und ich werde nie vergessen, ein älterer Bekannter von mir, der meinte auch so, ja, Sertaç, also die ersten 2 Minuten waren ziemlich scheiße. Die waren ziemlich scheiße. Und wo okay, ich mir denke, so Alter, sehr aufmunternde Worte gerade für den ersten Auftritt. Ja. Die ist schon bewusst, dass ich das vorher noch nie gemacht habe. Ja, aber ach, das kann man, heute kannst du darüber lachen so und es hat aber sehr lange gebraucht, bis ich so mich selbst auf der Bühne gefunden habe, bis ich wusste, was mein Style ist und was für eine Art von Humor ich eigentlich repräsentieren möchte, weil ich erst dann ab 2013, so September 2013 war das, habe ich erst angefangen regelmäßig zu spielen.
Ja, cool.
Und seitdem stehe ich auch auf den Bühnen so und Open Mics und dann wurden die Open Mics irgendwie immer mehr. Und dann wurde aus dem einen Set, was erst 10 Minuten war, wurden dann irgendwann 30, 40, 50. Irgendwann war ich dann in einem Management und dann wurde mir gesagt, okay, arbeite hier jetzt mal auf das Solo hin. Und dann hatte ich schon mein erstes Solo 2018. Ja, so das ist so kurz gefasst die Geschichte von mir, so wie ich zur Comedy gekommen bin.
Ja, cool. Danke dafür, Sertaç. Und der letzte Punkt, den du erwähnt hast mit dem Management, den finde ich ganz interessant, den hatte ich mir tatsächlich auch als Punkt für unser Gespräch heute aufgeschrieben.
Ja.
Vielleicht hören uns ja Menschen zu, die Comedienne oder Comedian werden wollen. Und ich hatte mal so ein YouTube-Video von Hani Siam gesehen. Da hat er halt gesagt, wie wichtig das mit dem Management ist und dass man aufpassen muss, weil man zu so einem, vielleicht mit Pech bei einem Management landet, dass er von dem Künstler versucht zu profitieren oder wenn es läuft, dann läuft es und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Wie wichtig ist es denn, ein vernünftiges Management zu haben und vor allem, was noch viel wichtiger ist, woher weißt du oder wann weißt du, dass du das richtige Management hast, das dich auch entsprechend supportet, sodass da eine gute Symbiose entsteht?
Das ist eine sehr coole Frage, Guti. Also es ist so, dass in allererster Linie finde ich, ich mache die Erfahrung auch immer mehr so, auch jetzt in letzter Zeit wieder. Als Künstler hast du halt nicht so diesen klassischen Weg wie bei einem in Anführungszeichen normalen Job, wo du einfach hingehst und Aufstiegschancen oder Möglichkeiten hast. Du hängst noch ein Studium dran, damit du eine bessere Position hast, damit du besser Geld verdienst. Bei der Kunst oder bei der Comedy auch speziell ist es so, jeder geht seinen eigenen Weg und es gibt da keine Musterformel zu. Also es gibt keine Umschulung, die dich dann zu einem besseren Comedian macht oder so. Es spielt ja auch immer wieder Glück irgendwo auch eine Rolle, muss man ja ehrlicherweise sagen. Talent muss natürlich auch auf jeden Fall da sein, aber was das Management-Ding angeht, bin ich heutzutage der Meinung, so, es ist super wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Das habe ich in meiner Vergangenheit zum Beispiel auch nicht immer gemacht, aber also auch in manchen Auftritten oder so oder Entscheidungen, so die triffst du dann in dem Moment, weil du dir denkst, ja gut, die Kohle spricht für sich so. Aber am Ende des Tages ist meiner Meinung nach das Bauchgefühl, was sagt dein inneres Bauchgefühl dir so? Fühlt es sich gut an oder hast du so ein mulmiges Gefühl? Hast du Schiss, dass das so voll in die Hose gehen könnte? Und das ist super wichtig, Mann. Ich verlasse mich mittlerweile auch viel mehr drauf oder versuche auch mehr auf mein Herz und auf mein Bauchgefühl zu hören. Und das täuscht dich doch dann auch am Ende nicht so. Das ist mir auch aufgefallen, beziehungsweise habe ich jetzt auch so neuerdings nochmal lernen und merken müssen, so, dass, wenn du eine Entscheidung triffst, achte auf dein Bauchgefühl, was sagt es dir? Und wenn es sich gut anfühlt, sage ich so, ja, warum nicht? Also ich habe zum Beispiel auch so jetzt die letzten Auftritte und so auch so entschieden. Also wenn dann eine Anfrage kommt, checke ich einfach mal die Lage ab und will mich auch nicht mehr unter meinem Wert verkaufen, weil ich das jetzt auch schon einige Jahre mache. Ich weiß, dass ich was auf dem Kasten habe, so. Ich weiß, dass ich die Leute entertainen kann. Ich glaube an mein Talent und auch an meine Skills, die ich mir erarbeitet habe in den letzten Jahren. Und deshalb muss man sich auch nicht kleiner machen, als man ist, finde ich.
Das klingt gut. Das erinnert mich gleich an das Thema mit der Theorieprüfung von dem Führerschein. Da sagt man ja auch immer so, instinktiv und intuitiv handeln, also wenn du eine Frage ankreuzen willst und du hast ein Bauchgefühl für die Antwort und es täuscht dich dann auch meistens nicht, dann wirklich die wählen und eigentlich in der Regel nicht das Kreuz wegmachen und ein neues setzen, weil du dann eher dazu neigst, quasi es kaputt zu denken und abzudriften und den Fokus zu verlieren. Deswegen ist das eigentlich ganz cool, so wie du das gerade geschildert hast. Und da kann ich dir auch nur Props zurückgeben an dieser Stelle. Du hast ja, also du bist ein sehr guter Stand-Up-Comedian.
Danke, Mann.
Ich erzähle dir auch gleich, wie ich dich sozusagen indirekt kennengelernt habe.
Okay.
Aber du hast ja auch einen Podcast gemacht, Schwartlappen, den ich sehr, sehr unterhaltsam fand, der mich durch die Corona-Zeit auch sehr unterhaltend begleitet hat.
Dankeschön.
Du bist aber auch in Sketchen von Faisal und Özcan mit dabei gewesen. Mhm. Einmal ein Sketch mit Pablo Escobar und einmal mit dem Paten.
Genau.
Die beiden Videos kann man sich immer noch auf YouTube angucken, kann ich sehr empfehlen. Die waren auch sehr, sehr lustig,
Dankeschön,
muss ich sagen. Ich finde, alle drei Characters haben das wirklich gut gespielt. Mhm. Also ich habe wirklich herzlich gelacht, als ich das gesehen habe. Da hat einfach so die Energie zwischen euch gestimmt. Das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Mhm. Und ich wollte dir noch erzählen, wie ich zu euch überhaupt gekommen bin. Also ich habe ja ganz früher als Kind habe ich so im Fernsehen, keine Ahnung, Atze Schröder und Bülent Ceylan und Co. gesehen.
Ja.
Kaya Jana, diese Klassiker, die man halt von RTL und Co. kennt.
Ja.
Und dann habe ich während meines Masterstudiums angefangen, im Online-Marketing zu arbeiten, also so Google Advertising und Co.
Okay.
Und ich habe sehr viel mit Daten, Zahlen und Excel-Dateien gearbeitet. Und irgendwann hattest du einfach keine Lust mehr oder irgendwann war es einfach zu monoton, Musik zu hören.
Ja.
Und dann habe ich bei YouTube einfach mal per Zufall so nach Özcan Kosa gesucht, weil ich den irgendwo mal im Fernsehen oder so gesehen hatte. Dann wurde ich irgendwann weitergeleitet auf dich, auf Felix Lobrecht und Co. Mhm. So habe ich euch quasi alle oder die Stand-Up-Comedy an sich kennenlernen dürfen.
Okay.
Und ich habe dann irgendwann, das war eigentlich lustig und verwirrt gleichzeitig, ich habe dann auf YouTube eure Sachen angemacht, habe das so laufen lassen und den Bildschirm klein gemacht, damit ich mich auf die Arbeit konzentrieren kann. Und mir ist manchmal aufgefallen, wie ich einfach wirklich so herzlich lachen musste, also so wirklich ein riesen Grinsen im Gesicht hatte. Und die anderen haben sich wahrscheinlich gedacht, die im Büro mit mir saßen, alles korrekte Leute, aber die haben sich bestimmt gedacht, worüber lacht der Typ so, wenn er gerade arbeitet? Ja. Was ist so lustig an diesen Zahlen und Daten, ja, weißt du? Aber das war so mein Einstieg, so das Kennenlernen der Stand-Up-Comedy, die ich dann auch eigentlich versucht habe, aktiv zu verfolgen. Mhm. Und da auch schon die nächste Frage direkt an dich. Bist du heute noch nervös? Und wenn ja, wenn du so Lampenfieber hast, du machst ja auch TV-Auftritte, was ich, glaube ich, als schon schwierig einordnen würde vom Stressfaktor beispielsweise her, von der Aufgeregtheit her. Bist du noch nervös? Und wenn ja, wie handhabst du das?
Also ich bin auf jeden Fall noch nervös und ich glaube, dass also so ein gewisser Grad an Nervosität gehört auch auf jeden Fall dazu, finde ich, weil ich kann mich noch an meine Anfänge erinnern, so wo ich schon, sage ich mal, ein tightes Set hatte, so ich wusste so, dies und jenes wird funktionieren, der ein oder andere Gag wird gut reinhauen, so. Bin dann aber sehr selbstsicher auf die Bühne und dann bin ich, Alter, richtig hart gebombt. Und das ist ja so in der Stand-Up-Szene wird das ja so als richtiger Abkacker, wird ja so Bomben bezeichnet. Und ich bin hart gebombt. So. Also es war wirklich so, dass ich wirklich so, so einen Haufen Scheiße war in dem Moment nach dem Auftritt. Das war richtig schlimm, Mann. Und aber das hat mir halt auch gezeigt, dass du der Bühne immer einen gewissen Grad an Respekt zollen musst. Die Leute sind zwar da, aber du musst trotzdem mit deiner Qualität überzeugen und du darfst niemals übermütig werden. So, das ist halt das Geile auch an Stand-Up-Comedy, an dieser Kunst, dass du, gerade wenn du auch, du kannst noch so erfahren sein, Mann, wenn du einen neuen Gag hast, dann bist du wieder bei Null. Also du fängst wieder von vorne an und das ist immer eine Aufbauarbeit. Das habe ich ja jetzt auch merken müssen in den letzten 2 Jahren, hast du ja auch Schwartlappen den Podcast verfolgt. Du weißt ja auch durchs, ja, Zuhören, es hat bei mir super lange gedauert, bis ich jetzt überhaupt wieder zu mir gefunden habe, weil mir einfach der Spirit gefehlt hat. Mir hat einfach so diese Leidenschaft, wieder etwas zu schreiben, was ich erlebt habe, und daraus eine Nummer zu machen, daraus eine Story zu machen, hat mir einfach gefehlt, weil ich einfach nichts erlebt habe. Währenddessen andere wiederum in der Corona-Zeit auf einmal so voll die Influencer geworden sind, so voll die Creator geworden sind, Video-Creator und machen Sketche und haben Hunderttausende von Followern bekommen. Aber das ist halt auch wieder diese Geschichte, jeder geht seinen eigenen Weg. So, dein Weg, der für dich gut ist, heißt nicht automatisch, dass er auch mein Weg ist, weil es ist dein Weg. Und bei Stand-Up ist es halt so, wenn du live spielst, ist es eine eigene Aufregung und bei TV-Aufzeichnungen ist natürlich eine andere Art von Nervosität da, weil es bei manchen Aufzeichnungen zum Beispiel eine Generalprobe gibt, wo du halt schon mental darauf vorbereitet wirst. Auf der anderen Seite wollen die zum Beispiel auch, dass du ein Skript einreichst, so, damit die wissen, was du überhaupt spielst. Und da ist da halt auch noch natürlich die Zeitfrage. Also dann musst du zum Beispiel dein 10-Minuten-Set auf 5 Minuten oder 4 Minuten 50 oder 4 Minuten 30 trimmen. Und das ist auch nicht so einfach, Mann. Also TV-Aufzeichnungen, vielleicht sind so TV-Auftritte für den Otto-Normalverbraucher, für den Zuschauer nicht mehr so relevant. Aber für uns ist das immer noch so ein, also für mich persönlich sind TV-Auftritte immer noch cool so, weil du hast einen gewissen Respekt davor, dass so 3 verschiedene Kameras auf dich aufnehmen aus 3 verschiedenen Winkeln. Und du kannst es jederzeit verkacken, Mann. Also es kann ja auch wirklich sein, dass du halt bei einem Live-Auftritt bombst, so, also bei einer Aufzeichnung. Und was willst du denn da großartig schneiden? So, also der Zuschauer sieht ja trotzdem, also du kannst natürlich so Lacher und so unterlegen und so, aber am Ende merkt man ja trotzdem so, ah, so geil war das jetzt nicht so mäßig, weißt du?
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann schon in dem Moment Einfluss auf einen nimmt. Aber ja, klar, ganz kurz als Erläuterung zum Thema, die Sets quasi kürzen zu müssen, um es in einer Mixshow oder in einem Fernsehformat präsentieren zu können. Wenn Stand-Up-Comedians ihre eigene Show spielen, dann sind sie ja frei in der Gestaltung. Und wenn man so eine Mixshow spielt, sprich, wo auch andere Künstler, Künstlerinnen am Start sind oder eine Fernsehaufzeichnung, wo auch andere Leute da sind, Interviews geben, was auch immer, dann kriegt ihr mal einen gewissen Zeitrahmen, in dem ihr spielen dürft. Das ist vielleicht nochmal so als Hintergrundinfo, glaube ich, ganz interessant zu wissen.
Genau.
Ich wollte nochmal eine interessante Parallele ziehen, die sich mir gerade sofort wie so eine Glühbirne eingeschaltet hat, als du das erzählt hast mit diesem Respekt und auch Nervosität haben, ja, dass das wichtig ist. Ich bin früher Motorrad gefahren, mhm, bis ich einen Unfall hatte. Und eine der ersten Sachen, die ein Kumpel zu mir gesagt hat, was das Motorradfahren betrifft, ist, sei nicht ängstlich, lass aber einen gewissen Prozentsatz an Angst, aber vor allem Respekt vor der Maschine mitfahren, weil du halt mit so einem Motorrad innerhalb von wenigen Sekunden auf 300 km/h beschleunigen kannst. Und wenn du da den Respekt und die Angst nicht hast, dass etwas passieren kann, dann kannst du sozusagen auch bomben. Dann kannst du auch wirklich, dann können auch wirklich krasse Sachen passieren.
Klar, Mann.
Ich will das jetzt gar nicht das Negative hervorheben, aber bei allem, was man macht, kann man, glaube ich, sagen, man sollte immer mit so einer gewissen, mit einem gewissen Respekt und einer gewissen Ehrfurcht rangehen, damit man auch die Konzentration aufrechterhalten kann. Das ist,
definitiv,
glaube ich, echt wichtig so. Deswegen cool, dass sich das so ein bisschen, obwohl es zwei komplett verschiedene Sachen aus dem Leben sind, mhm, dass sich das so deckt oder Parallelen hat. Das finde ich echt spannend.
Ja, das gilt aber auch für viele Sachen, Guti. Also ich merke das zum Beispiel auch, wenn es darum geht, zum Beispiel sich mit anderen zu vergleichen so. Da sind wir wieder bei dem Thema halt, jeder geht seinen eigenen Weg. Das kannst du natürlich auch aufs normale Berufsleben beziehen. So, weißt du, du hast einen klassischen so Bürojob oder Handwerksjob und merkst dann so, okay, der eine hat seinen Meisterbrief bekommen, ich aber nicht so. Ja, Digga, aber vielleicht hast du auch nicht die Geduld, dann nochmal diesen Meisterbrief zu machen oder ein Studium ranzuhängen an deinen Job oder eine Abendschule zu besuchen. Genauso ist es halt auch mit der Comedy so. Der eine ist nun mal fleißig und ackert dann vielleicht auch mehr und macht Social Media mäßig ein bisschen mehr, der andere wiederum nicht. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass deine Kunst oder deine Arbeit umsonst ist oder scheiße ist. So. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich mich auf mich selbst fokussiere und auch an meine Stärken glaube, dass ich zum Beispiel auch an meine Stimme glaube, an mein Talent, an das Ding, das Hauptmerkmal natürlich, dass ich die Leute zum Lachen bringen kann. Und bei mir bin, merke ich auch, dass meine Comedy auch wieder besser ist, so, weil ich bei mir bin. Und das ist so wichtig, Alter, weil du in der aktuellen Zeit sowieso durch diese ganze Reizüberflutung manchmal so bestimmte Tagesabläufe gefühlt vergisst. So. Also wie oft hatte ich das, dass ich so morgens stehe auf, mache Instagram auf und vergesse in dem Moment, während ich so durch den Feed scrolle, so, was ich eigentlich noch machen wollte. Also mir fällt da eigentlich was anderes ein, aber ich bin dann von Instagram abgelenkt, dass ich dann komplett alles ausschalte, so. Und deshalb ist es echt wichtig, dass man bei sich bleibt.
Ja, ich bin da voll bei dir. Gerade das Stichwort Reizüberflutung. Es gibt so viele Social-Media-Plattformen, so viele Creator, Rookies, die damit einsteigen, die dann auch gesehen werden wollen, die gesehen werden. Und jeder, der diesen Content, ich sag mal, konsumiert, hat ja auch nur eine begrenzte Zeit am Tag, etwas wahrzunehmen. Vieles vergisst man ja auch wieder. Das merke ich auch selber an so Statistiken oder wenn ich was poste und so weiter, wie die Resonanz ist, wann es stärker ist. Wenn der Algorithmus mal irgendwie durcheinander gewürfelt wird und du aber gar nicht weißt, was du machen sollst, wie du den Leuten einfach deine Kunst, die ja wirklich sehr, sehr gut sein kann, auch präsentieren möchtest. So. Und es muss ja auch nicht immer sein, dass man sagt, aus kommerziellen Gründen, sondern wenn man Kunst macht oder künstlerisches, ich sag mal, egal ob Podcast, ob Stand-Up-Comedy, ob Musik, du machst es ja, um was zu hinterlassen ein Stück weit und damit es wahrgenommen wird. Und du freust dich ja, wenn 10 Leute es hören und einer sagt, hey, gut gemacht, dann finde ich, ist das schon echt viel wert.
Klar, Mann.
Und zu dem, was du gesagt hast, nicht jeder kann den gleichen Weg gehen. Viele haben viele Follower gewonnen und Co., finde ich zum Beispiel. Ich glaube, es ist auch tatsächlich eine große Hürde zu sagen, ich bin Stand-Up-Comedian, ich bin Podcaster und jetzt werde ich auch noch Social Media Content Creator, also wirklich Gas geben bei Instagram, TikTok und Co., weil zum einen kostet das ja auch viel Zeit, diese Sachen gut vorzubereiten. Du willst ja kein Müll posten, nur um etwas zu posten. Deswegen bin ich da auch bei dir, dass nicht,
genau,
wenn Person A irgendwie gut Reichweite generiert hat, dass man sagen kann, hey, Person B ist doch auch gut in dem, was sie macht. Warum generiert er nicht eine Reichweite? So, deine Followerschaft oder Supporterschaft ist ja auch über diese 2 Jahre Schwartlappen, die ich mitverfolgt habe, doch gut gewachsen. Ihr hattet ja auch interessante Resonanz im Podcast. Wer Interesse hat, der Podcast ist zwar zu Ende, aber Schwartlappen ist noch auf den meisten Plattformen mit allen Folgen verfügbar. Gerne mal reinhören von Sertac Mutlu und Falk Schuk. An dieser Stelle eine kleine Empfehlung. Genau, aber ich finde es gut, ich finde es auch spannend, das von dir zu hören, weil, wie gesagt, das ist mein erstes Interview mit einer Person des öffentlichen Lebens. Ich finde diesen Begriff immer so komisch, aber das ist es ja.
Ja, ich finde den auch ein bisschen komisch, gerade wenn man jetzt auch noch dabei sitzt, so, weißt du. Also ich sehe mich ja jetzt nicht so, also ich mache ja einen Job, der jetzt vielleicht nicht so 0815 ist. Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt die Arbeit, die man macht, so kleiner zu reden, als sie ist. Also es ist ja natürlich schon was Cooles so. Es ist auch etwas, was so ein bisschen aus der Reihe tanzt, sage ich mal. Es ist ja kein klassischer Job, so in dem Sinne. Ich sehe mich darin auch nicht so, dass ich sage, boah, ist ja was so extra krass Großes. Also ich bin ja kein Hollywood-Star oder sowas. Aber es ist natürlich schön, wenn die Arbeit, die man macht und worauf man hingearbeitet hat, trotzdem wertgeschätzt wird und Anklang findet. Weißt du, egal wo aus Deutschland so. Also als Kind zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, wie es ist so, wie leben die Menschen zum Beispiel in Frankfurt? Was ist Hamburg für eine Stadt oder wie groß ist Berlin so? Das habe ich mich immer als Kind gefragt und heute kann ich mir so damit so die Antworten selbst klären, weil ich halt so in diesen Städten auch unterwegs bin, Alter, und da einfach mal Comedy mache so. Ich bekomme leider dann nicht so viel von der Stadt mit, aber so viel, dass ich sagen kann, ja, ich bin ab und zu mal dort so beruflich und das hat auch was Schönes so. Ich war jetzt zum Beispiel, letztes Wochenende war ich in der Schweiz, Alain Frey hatte 2 Tage Mixshows dort organisiert. Und das ist auch für mich persönlich so eine schöne Bereicherung, also dass man viel rumkommt, viele Menschen kennenlernt, schöne Gespräche stattfinden können, nicht immer müssen. Es ist jetzt nicht immer so Disney World mäßig so, von den Vibes, hey, ich hab dich so gern, wir lieben uns und so, weißt du, aber es ist trotzdem schön, wenn du so schöne Gespräche führen kannst, coole Menschen kennenlernst oder einfach einen guten Abend hast oder einen guten Tag so, weil du diesen Job machen darfst. Also das ist dann wiederum das, wo ich so auch die Bereicherung sehe für mein Leben. Also es hat mein Leben bereichert auf jeden Fall und was ich sehr schön finde, ist, dass ich eigentlich auch ein sehr sozialer Mensch bin. Also ich mag es auch, mich mit Menschen umzugeben, neue Leute kennenzulernen. Auch nicht jetzt dauerhaft, aber in meinem Job ist das in einem sehr guten Einklang, finde ich.
Ja, das Coole ist ja auch, bei künstlerischen und öffentlichen Berufen, sage ich jetzt mal, dazu zähle ich einfach Stand-Up-Comedy, Musik und Co., Theater, es verbindet ja auch ein Stück weit. Ne? Das Coole ist ja auch, wenn du so in verschiedene Städte reist, verschiedene Leute kennenlernst, die nicht nur aus dem gleichen Berufsfeld oder Kunstfeld kommen, sondern auch Zuschauer und Zuschauerinnen sind, du dich am Ende mit denen unterhältst, die verschiedenste Nationalitäten, Kulturen, Religionen und Co. haben können, dass du dann einfach mit denen eine Unterhaltung führst, so wirklich neutral, losgelöst von irgendwelchen Umweltfaktoren, sondern einfach face-to-face, Mensch-zu-Mensch. Und ich glaube, gerade deshalb ist halt Kunst und Kultur so wichtig, weil das hat man auch in den 2 Jahren Pandemie, Corona und Co. einfach gemerkt, dass es zwischenzeitlich echt still wurde. Es gab ja auch dieses Sprichwort oder diesen Slogan so, ohne Kunst und Kultur wird es still. Das hat man wirklich, glaube ich, auch so empfunden, weil ein Kinofilm oder so gucken, ist natürlich auch cool, eine Serie, das macht auch Spaß, aber es ist trotzdem irgendwo ja was Abgedrehtes, was immer wieder konsumiert werden kann, aber so eine Live-Show oder so zu genießen, wirklich genießen, ist das treffendste Wort, denke ich, und dann auch mit den Menschen zu sprechen, die da auf der Bühne alles geben, ist, glaube ich, schon viel wert, also dementsprechend
voll. Also ich kann dir ehrlicherweise sagen, dass dieses Jahr das erste ist seit Corona, wo ich sagen kann, mit dem Jahr bin ich zufrieden so. Also was die Bookings und was die Termine und so anging. Also 2020 und 2021, weißt du ja auch durchs Hören von unserem Podcast, war für mich echt eine schwierige Zeit, Mann. Wie gesagt, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich auch nicht so richtig kreativ werden konnte. Ich konnte keine neuen Gags schreiben, weil ich mich gefragt habe so, ey, selbst wenn das Ding steht, ich brauche ja eine Bühne, um das überhaupt zu performen, Alter. Ich brauche ja eine Resonanz, um zu gucken, okay, woran muss ich noch feilen? Muss ich überhaupt an dem Gag feilen oder ist der fertig? Das bekomme ich ja nur, diese Resonanz bekomme ich ja nur, wenn ich vor Live-Publikum spiele. Und dadurch, dass ich das nicht machen konnte, hat auch so der Ansporn gefehlt, es überhaupt zu versuchen oder überhaupt etwas erst zu schreiben. Jetzt, wo ich weiß, dass die Shows wieder stattfinden, dass ich wieder Open Mic spielen kann, bin ich auch viel motivierter. So, und bin auch wieder mehr bei mir. So, und das ist, es geht wirklich Hand in Hand, Mann. So, live performen ist einfach auch unser Hauptpunkt. So, also, das ist so das Herz der ganzen Geschichte. So. Also, man hat gemerkt, so diese Streaming-Sachen, ich habe eine Streaming-Show gemacht, Mann, die war echt so mit Abstand einer der unangenehmsten Auftritte, die ich hatte. Also ich habe mich da richtig unwohl gefühlt in dem Moment. Und selbst die Autokino-Geschichten waren im Gegensatz dazu noch so wirklich so Madison Square Garden gefühlt. Weißt du, es war wirklich, also es war schon krass, wirklich. Waren schon schwierige Zeiten auf jeden Fall, aber es ist super schön, jetzt wieder live spielen zu können. Ich war jetzt zum Beispiel gestern in Bonn, vorgestern in Bielefeld mit Nightwash. In Bielefeld hatten wir, glaube ich, 450 Zuschauer ungefähr so. Mega geile Stimmung, ausverkauft. Gestern waren wir in Bonn mit 220 Zuschauern ausverkauft. Waren beides Mix-Shows, waren jetzt nicht meine Solo-Shows, fairerweise. Aber es ist halt einfach schön, wieder vor ausverkauften Theaterhäusern spielen zu können. Und wenn die Menschen natürlich jetzt in der Form auch noch wieder in die Solos kämen, mit 50, 60 Zuschauern kannst du schon einen richtig geilen Soloabend haben, so, dann wäre das mega. Wirklich, das fehlt aktuell einfach nur Guti. So, wenn wir da jetzt noch hinkommen und keine Einschränkungen und so stattfinden und die Menschen wirklich auch wieder auf den Geschmack kommen, dass so Live-Entertainment einfach nochmal ein Next-Level-Ding ist, so, dann sind wir wieder ein gutes Stück weiter.
Ja, ich hoffe auch, dass sich das in die Richtung entwickelt, weil gefühlt ist es ja gerade so seit 2020, dass man irgendwie in so einer Art Videospiel ist, weißt du, irgendwie so Dark Souls-mäßig, richtig schwer. Es kommt eine Herausforderung nach der anderen, sodass du quasi auf die Sachen, die schön sind, spannend sind, gar nicht die Zeit dafür reservieren kannst oder dich darauf fokussieren kannst, weil du denkst, eine Herausforderung nach der anderen. Erst kommt Corona, dann hast du im Winter noch die Grippe irgendwie, dann kommen Kurzarbeit und Co. dazu. Davon war ich zum Glück nicht betroffen, dafür bin ich dankbar. Ich konnte stattdessen Homeoffice machen, aber einfach dieses, dann fängt 2022 an, zwischendurch hattest du diese ganzen großen Brände und jetzt mit den ganzen Sachen aus 2022.
Ja, da war echt viel los in der
Vergangenheit. Ist schon nicht ohne, so deswegen kann man eigentlich auch nur da draußen oder an alle, die man kennt, auch in so Privatgesprächen einfach immer nur sagen, so ein bisschen gucken, dass man so sein Lächeln behält, bisschen positiv in.
Das sowieso, Mann.
Genau.
Also dieses Hardcore-Positiv würde ich jetzt nicht sagen, aber manche sind auch wiederum zu sehr in so einer negativen Haltung, weißt du? Also, Digga, es läuft doch wieder so. Also, wir können doch wieder in Shows, wir können doch wieder ins Kino. Aktuell musst du beim Einkaufen keine Maske tragen. Genieß den Moment, solange du den hast. So, wir haben 3 Monate ein 9-Euro-Ticket gehabt. Killer, so, also genieß einfach auch die guten Nachrichten, weißt, es gibt sogar so eine Instagram-Seite, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, The Good News oder so, wo wirklich immer gute Nachrichten oder so gepostet werden und ich habe die Seite einfach abonniert, damit ich halt mal nicht mit irgendeiner Scheiße zugemüllt werde, sondern auch einfach mal mit positiven Nachrichten konfrontiert werde und mir denken kann, ach geil, läuft doch nicht alles so schlecht wie gedacht. So, die Menschen sind auch, manchmal fragen Menschen mich auch so, ey, woher hast du diese positive Einstellung? Was weiß ich, Alter? Ich bin einfach so von Natur aus eigentlich immer ein sehr positiv eingestellter, harmonischer Mensch. Aber ich kann dir keine Faustformel dazu sagen. Also wende die einfach so an, wie du es kannst. Aber wenn es nicht in dir ist, dann kannst du es ja auch nicht leben. So, also wenn du schon allein schon hinterfragst, okay, wie macht der es jetzt so, dass er so positiv eingestellt? Das ist ja keine Wissenschaft, Alter. So, weißt du, guck dir einen coolen, lustigen Film an oder mach irgendwas, was dir gut tut und schon wirst du merken, dass es dir besser geht.
Ja.
Auch bei einer Pfeife zum Beispiel, weißt du, mach dir einen Kopf so, mach dir einen Tee, genieß, enjoy so, weißt du, also hör ein gutes Album, gute Mucke, einen guten Podcast und schon geht's dir besser.
Ich fühle das vollkommen, bei mir ist auch echt so, wenn ich mal einen schlechteren Tag habe oder nicht so motiviert bin oder so, wenn ich mir dann abends echt King of Queens angucke und Arthur Spooner seine Momente da raushaut, egal was ist, fast immer schafft es es einfach, mich wieder positiv zu stimmen. Und das sind so, würde ich sagen, die kleinen Dinge im Leben, die man einfach nicht vergessen darf. Die sind halt da, die muss man, glaube ich, nur sehen.
Ja.
Und wir sind alle keine Einsteins, sonst wäre es ja auch langweilig. Das heißt, wir können die Lebensformel gar nicht so wirklich entschlüsseln. Aber wenn wir die kleinen Dinge im Leben sehen und uns selber auch die Sachen quasi vor Augen halten, die positive Vibes versprühen können, dann kann man den Tag oder auch die Zeit einfach gut gestalten. Und deswegen würde ich eigentlich die Gelegenheit gerade nutzen, um die Brücke zu Corona zu schlagen, zur Pandemie, aber mit einem positiven Blick darauf, weil ich weiß ja, du bist auch Film- und Serienliebhaber, du zockst ja auch gerne so wie ich.
Ja.
Und ich will dir jetzt was sagen und ich will wissen, wie du das so empfunden hast. Als im März 2020 ungefähr dieser erste harte Lockdown kam, da waren ja so die Straßen voll leer und du bist auch mit dem Auto gefühlt alleine rumgefahren, rumgelaufen, vereinzelt Menschen gesehen, so alle Läden dicht und so weiter und so fort. Und ich habe das echt so ein bisschen empfunden wie The Walking Dead, wie die Serie, aber nicht negativ auf, dass ein Zombie um die Ecke kommen könnte, sondern ich habe mir wirklich gedacht, so, das ist eine komplett neue Situation. Ich weiß, viele Menschen waren leider negativ davon betroffen, aber dieses Walking Dead-Szenario, weil ich halt so ein Serienliebhaber bin und die Serie auch wirklich gefeiert habe, bis sie im Grunde komplett reingeschissen haben nach der sechsten Staffel oder so, habe ich gedacht, diese Parallele, die war echt so aufregend, aber im positiven Sinne. Ich fand das schon spannend, diese Zeit. So, wie hast du das empfunden?
Ja, die Anfangszeit war schon krass, Mann. Es war auch, ehrlich gesagt, kann ich auch offen sagen, da ging es, glaube ich, vielen ähnlich. Also ich habe sogar am Anfang die Zeit, den ersten Lockdown, das war ja so Pillepalle, das ging ja so 3 oder 4 Wochen. Und da habe ich sogar diese Entschleunigung habe ich in dem Moment sogar genossen. So, weil ich mir dachte so, ja cool, ein bisschen Zeit, so ungewollter Urlaub. Und bei uns ist es ja in der Comedy zum Beispiel so, dass so ab Juni fängt so bei uns quasi die Sommerpause an. Die geht dann bis Ende August. Und dann fängt die neue Saison immer im September an, wieder bis Mai ungefähr. Das ist so bei uns die Hochsaison. Und ich dachte mir, ja cool, das ist so ein bisschen so Pseudo-Sommerpause, aber im Frühling, warum nicht? Insofern fand ich das gar nicht mal so schlimm. Ich habe ab und zu Pfeife geraucht oder bin so irgendwie um den Block einfach mal so spazieren und habe einfach die Zeit genossen, habe so das Beste draus gemacht, paar Serien und so geguckt, Filme geguckt. Ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit auch viele Games wieder gezockt, die ich einmal schon durch hatte, so einfach nochmal durchgezockt. Zum Beispiel Red Dead Redemption 2 oder God of War von 2018. Einfach nochmal so, weißt du, einfach mal nochmal auffreshen so. Und das hat auch voll Bock gemacht irgendwie. Also dann habe ich nochmal auch die Games nochmal anders wertschätzen gelernt. Weil ich finde, wenn du so ein Spiel das zweite Mal spielst oder auch einen Film das zweite Mal guckst, wenn du den beim ersten Mal nicht genießen konntest oder das Spiel, merkst du, dass es dir beim zweiten Anlauf sogar noch mehr gefällt. Insofern gab es da auch positive Aspekte. Ich musste zum Beispiel, als ich diese leeren Straßen gesehen habe, musste ich an Joel von The Last of Us denken. Ich dachte mir so, ey, jetzt so mit einem Pferd hier so durch die Kölner Innenstadt reiten, wäre schon geil, Alter.
Ja, ich stelle mir das gerade wirklich vor. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe das auch ähnlich empfunden. Ich fand Last of Us 1 und 2 fand ich auch sehr, sehr stark. Habe ich sehr gerne gespielt. Mein positivstes Erlebnis oder eines der positiveren Erlebnisse aus der Corona-Zeit war, dass ich tatsächlich durch diese Entschleunigung die Zeit hatte, mir über so kreative Sachen Gedanken zu machen. Ich habe während der Pandemie angefangen, ich musste 2020 ungefähr 10-mal nach Berlin, so aus privaten Gründen. Irgendwann war einfach zu monoton, Musik zu hören. Dann habe ich halt Podcasts für mich entdeckt und da auch eine lustige Geschichte. Ich habe mit Gemischtes Hack angefangen von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
Ja.
Auch ein sehr, sehr guter Podcast. Und dann war ich irgendwann bei Folge, ich weiß gar nicht, 7 oder 8. Bin gerade so zum Supermarkt gegangen zum Einkaufen und die haben einfach in der Folge angefangen, mich zu dissen so. Das war mega lustig. Du fragst dich jetzt bestimmt, wie geht das? Die kennen mich ja nicht, wie sollen die mich auch kennen? Es war so, ich hatte einen Rucksack auf dem Rücken und bin halt zum Supermarkt gegangen, es hat auch draußen geregnet. Und Felix Lobrecht hat irgendwie angefangen so zu sagen, ja, kennst du diese Leute, die mit Rucksack rumlaufen und so? Und ich dachte mir so, warum sagt er das jetzt? So. Und dann bin ich halt weiter Richtung Supermarkt gegangen, hab denen weiter zugehört und dann sagst du, ja, und wenn die, und dann noch Leute so, die einen Kapuzenpulli tragen und eine Jacke mit Kapuze drüber. Und ich gucke mich so an, ich denke, ich habe einen Kapuzenpulli an, ich habe eine Winterjacke an mit einer Kapuze, so zwei Kapuzen, ich erfülle gerade alle 3 Kriterien, die er gedisst hat und laufe einfach so rum. Ich fand das mega lustig. Krass. Das war so, ich habe echt gedacht, ist hier irgendwo eine versteckte Kamera, so, dass die das sehen und sich gedacht haben, hey, genau, bei der Folge, er hat eingeschaltet, wir machen ihn mal kurz fertig. Also es war echt, ich war echt gut verwirrt in dem Moment, aber So bin ich auch ein bisschen zum Podcast hören gekommen. Dann habe ich Bratwurst und Baklava entdeckt und irgendwann tatsächlich Schwartlappen einfach dadurch, dass ich wirklich ganz stumpf bei Spotify seinerzeit Özcan Kosa und Sertaç Mutlu eingegeben hatte. Dann habe ich halt die Podcasts entdeckt. Ich habe auch damals nach dem von, oder nach Ozan Yaran gesucht gehabt, aber der hatte irgendwie nur so ein Mad Monkey-Ding, aber das ging nicht in die Richtung, die ich hören wollte.
Okay.
Aber so bin ich tatsächlich zum Hören gekommen und irgendwann habe ich dann halt den Entschluss gefasst, weil ihr auch tatsächlich in einer Folge gesagt hattet, dass ihr, glaube ich, mit, also wie ihr aufnehmt, ich glaube so mit Spur aufnehmen, schicken und GarageBand und so. Und dann dachte ich, hey, cool, ich habe auch einen Mac, ich habe das auch drauf. Ein Mikro habe ich tatsächlich zufälligerweise auch schon zu Hause liegen. Und ich fange an, ein bisschen zu schreiben, was ich machen könnte. Und dann gucke ich mal, was sich daraus entwickelt. Und ja, krass, heute bin ich hier, 2022 im Herbst, und spreche mit dir, obwohl ich vorher die ganze Zeit deinen Podcast gehört habe.
Ja, voll schön. Ja. Nee, ich finde es auch schön. Also ich finde es auch cool, so, also so Podcast finde ich auch einfach, so als Medium ist einfach ein geiles Ding so. Also du kannst dich super unterhalten und es ist super Entertainment, so finde ich. Also ich privat höre auch voll gerne Podcasts. Ich liebe zum Beispiel solche Unterhaltung einfach, so wo sich zwei coole Menschen unterhalten. Ich mag zum Beispiel auch das Format von Kurt Krömer, die Chase Krömer.
Ja.
Kennst du auf YouTube? Ist zum Beispiel auch so genau meins, wobei er da jetzt nicht gerade immer sympathische Leute hat, aber wie er die Leute zum Teil auseinandernimmt, gerade wenn es auch jetzt nicht gerade die Sympathisanten sind so oder die Sympathieträger sind, finde ich sehr, sehr cool. Also ich finde Kurt Krömer einfach mega, aber auch so zum Beispiel Gemischtes Hack. Du merkst halt einfach so, das ist einfach ein geiles Konzept und es funktioniert einfach so. Also die Chemie zwischen beiden ist wie bei so einem Buddy-Film. Nenne ich das immer so gerne, so wie bei Rush Hour, so Jackie Chan, Chris Tucker oder Lethal Weapon, Mel Gibson, Danny Glover. Ich finde, so ein Drive, das ist so wichtig, Mann. Also auch in Podcasts, aber auch in Projekten. Also dass der Zuschauer oder der Konsument dieses Herzblut, die Leidenschaft für das, was man macht, auch fühlt. Das kannst du fühlen, wenn du ein bisschen achtsamer bist.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe die Podcasts ja auch öfter gehört. So, ich finde, für mich persönlich der größte Mehrwert beim Medium Podcast ist, dass es nur Ton ist, dass man sich trotzdem ein Bild verschaffen kann durch Social Media und Co. von den Menschen, die da sprechen, die ihr Storytelling machen, ihre Inhalte, ihr Leben teilen, was ich grundsätzlich cool finde. Es gibt aber einem halt auch die Möglichkeit, sich noch mit anderen Sachen zu beschäftigen. Tatsächlich ermöglicht es einfach so Multitasking zu machen. Das finde ich daran halt wirklich schön an dem Format Podcast.
Ja, beim Staubsaugen, Spülen und so, ne? Das mache ich auch oft, Alter. Oder einfach beim Autofahren, wenn du eine längere Strecke hast. Einfach geil. Ja,
genauso sehe ich das auch. Also ich mache es tatsächlich bei genau den Sachen, die du gerade gesagt hast oder bei der Arbeit, weil Musik brauche ich manchmal zum Runterkommen oder wenn neue Sachen rauskommen. Ich habe ja auch eine Folge gemacht über Deutschrap, weil ich halt wirklich sehr viel Deutschrap höre und amerikanischen Hip-Hop und R&B. Und höre ich oft, aber es gibt so Momente, gerade beim Autofahren, wenn man länger unterwegs ist, irgendwann wird es zu monoton, weil man neigt ja immer dazu, seine Lieblingssongs, Lieblingsalben zu hören und immer wieder auf Repeat. Irgendwann wird es halt monoton und Shuffle höre ich persönlich nicht so gerne, weil da halt oft Sachen dabei sind, die ich nicht so feiere. Aber Podcast ist deswegen finde ich Podcast ist wirklich ein cooles Medium und man lernt ja auch die Leute kennen, weißt du, es ist ja so, ich weiß nicht, wie du das empfindest, zum Beispiel, ich glaube, wir hören beide sehr gerne Verbrechen von nebenan, von Philipp Fleiter.
Ja.
Der ist auch sehr stark, finde ich, und ist auch ein mega netter Typ. Ich habe den ein, zwei Mal geschrieben, so ein paar Fragen gestellt oder bezüglich so Statistiken und so gefragt und der hat ja auch sehr, sehr große Reichweite mittlerweile, ist ja auch bei Sky und Co. Und der hat sich trotzdem die Zeit genommen zu antworten und
ist ein super Mensch, ist top. Der Falk hat ja für uns irgendwie Karten organisiert, also er hatte den Philipp gefragt, ob wir zu seiner Show können, im September war das, nach Bonn. Und an dem Tag hatte Falk leider einen Comedy-Auftritt und dann bin ich einfach mit meiner Frau dahin. So. Und der hat ja ein Buch veröffentlicht, das hatte ich mir damals auch gekauft, durchgelesen. Das habe ich mir dann noch signieren lassen, dann haben wir noch gemeinsam ein Foto gemacht und so. Also der ist ein super Typ, Also dem gönne ich auch den Erfolg von ganzem Herzen. Das ist auch jemand, bei dem du auch, wenn du den Podcast von ihm hörst und auch so True Crime Podcast-Fan bist, merkst du, wie viel Herzblut da drin steckt, so, und wie viel Leidenschaft und wie viel Hingabe und wie viel Respekt auch den Opfern gezollt wird, was ich zum Beispiel auch sehr wichtig finde, wenn du so ein krasses Genre wie True Crime irgendwie angehst, dass du da auch den Respekt den Opfern gegenüber hast und nicht so den Täter glorifizierst, ne? Da ist er ja auch immer, das ist ja so seine goldene Regel, und das finde ich auch sehr smart
Ja.
von ihm, was auch nicht selbstverständlich ist. Manche machen zwar einen True Crime Podcast, aber da fehlt mir so ein bisschen die Empathie. Das ist manchmal so ein bisschen so einfach jetzt machen, weil es so im Hype ist mäßig, weißt
Ja,
du?
ich habe auch die anderen gängigen True Crime Podcasts versucht zu hören. Bei Zeitverbrechen habe ich auch relativ viel hören können, aber bei anderen
Ja.
Formaten habe ich immer wieder irgendwann gesagt, nee, das ist nichts für mich, weil irgendwie die Art und Weise, wie es gemacht wurde, diese Soft Skills, dieses Zwischenmenschliche bei dem, ich sag mal, Vermitteln der Informationen oder der Geschichten, hat irgendwie nie so gestimmt. Und er hat halt mit seiner Story, finde ich, direkt von Anfang an gecatcht. Das fand ich auch gerade dieses, den Opfern den gebührenden Respekt zollen, fand ich auch gerade deshalb gut, weil man dadurch so ein bisschen, wie sagt man, sensibilisiert wurde für diese Themen, dass man da auch achtsamer durchs Leben geht.
Perfekt auf den
So,
Punkt gebracht.
genau.
Definitiv. Sehe ich
Deswegen, also
genauso.
Podcast ist wirklich ein cooles Medium. Es gibt ja auch so vielfältige Sachen, deswegen finde ich das wirklich sehr, sehr cool und echt lustig, dass wir bei Gaming, bei Podcast, also Unterhaltung und Co., dass wir da echt bei vielen Sachen auf dem Nenner sind. Ich glaube, deswegen kann auch so ein Gespräch zustande kommen und also aus verschiedensten Welten, sage ich mal, ne? Du bist ja Auftritte öffentlich, Stand-up-Comedian, Lachen ist dein Geschäft. Deswegen wird die Folge
Ja.
heute auch Lachen ist gesund heißen, weil ich das am
Schön.
treffendsten finde. Und ich bin so ein Typ, ich
Ja.
arbeite am Laptop, Büro, Schreibtisch, und da kollidieren zwei Welten im Positiven, weißt du? So, dass
Ja.
zum Beispiel.
Ja, weil man halt, was so die Interessen angeht, halt auf einer Wellenlänge ist. Also du zockst gerne, ich zocke gerne, wenn ich die Zeit finde. So Filme, Serien, hat mich halt immer schon gecatcht. Das ist auch nicht so ein Medium, wo ich sage, so, ich bin sehr spät drauf gekommen oder so. Ich habe so die erste krasse Serie, so die ich gefeiert habe, so, wo man jetzt sagen kann, dieser Serienhype hatte ja da mit eigentlich angefangen, finde ich, war so Breaking Bad. So als wirklich so Serien, nicht so wie in unserer Kindheit, so in den 80er, 90er Jahren hier mit so Knight Rider oder A-Team, sondern wirklich mit qualitativ guten Serien, mit einer vernünftigen Story oder so. Dann kam, wie du gesagt hast, The Walking Dead. Da bin ich aber auch so bei Staffel 6 oder so ausgestiegen. Dann habe ich mir irgendwann The Sopranos reingezogen, weil ich da James Gandolfini, Rest in Peace, immer sehr, sehr cool fand, so sehr charismatisch. Und dann irgendwann war ich bei Game of Thrones drin, so, und ich gönne mir jetzt mittlerweile auch nicht alles so. Also jetzt zum Beispiel die neue Herr der Ringe-Serie habe ich noch nicht gesehen, die neue Game of Thrones-Serie habe ich noch nicht gesehen. Also ich versuche auch nicht auf jeden Hype-Train aufzusteigen, so, aber so Stranger Things und so, wo du weißt, das ist qualitativ einfach gut gemacht und gut unterhaltsam, so, das gebe ich mir natürlich nach wie vor.
Ja, das Ding ist, es geht ja auch immer um Zeit.
Oder auch sowas wie Rick and Morty
Ja,
oder so.
ich sage ja,
Wie
es geht auch
bitte?
immer so um Zeit, weißt du? Das kostet ja auch viel Zeit, deswegen musst du wirklich gucken, dass du dir das Beste auswählst. Bei mir war es zum Beispiel so, darüber habt ihr auch vielleicht, glaube ich, ein, zwei Mal im Podcast gesprochen. Haus des Geldes, Staffel 1 und 2, war wirklich sehr, sehr gut. In Narcos bin ich nie
Ja.
über die erste Folge hinausgekommen, weil mich das wirklich gar nicht gecatcht hat, weil. Es gibt so eine
Okay.
Doku auf YouTube, die ist eigentlich legendär, die heißt Kokain-Cowboys. Und da wurde das Ganze auch mit Pablo Escobar und Co. beleuchtet, in Form von Doku und Erzählung, also keine Schauspieler oder so. Und das ist für mich so die ultimative Doku oder Show in diese Richtung, wenn man sich was zu dem Thema geben möchte. Und da kommen Narcos und Co. einfach nicht so leicht ran. Breaking Bad zum Beispiel war ja ein komplett anderes Konzept. Ich weiß nicht, ob oder wie viel Wahrheit dahinter steckt, aber das war ja der Lehrer und Co. Ich will gar nicht spoilern, deswegen, aber es war komplett anders als, das war kein Drogenbaron, der da irgendwie das größte Imperium der Welt aufgebaut hat, sondern das war ein komplett anderer Ansatz, der einen, glaube ich, gecatcht hat. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, wie du gesagt hast, so Sachen zu gucken. Stranger Things kann man immer empfehlen. Keine Ahnung, ich fand Dark auch sehr stark, wobei ich noch die letzte Staffel gucken muss
Ja.
tatsächlich. Aber
Fand ich, das war so für mich so in den letzten Jahren einer der besten, so mit vier Blocks, eine der besten deutschen Produktionen der letzten Jahre so. Weil du auch da gemerkt hast, Bei Vier Blocks war es die Authentizität, so, die Story war authentisch, die Schauspieler waren authentisch. Es war nicht so diese, hey Moruk, was geht ab, Habibi? Sondern es war
Ja.
wirklich so richtiger Straßenslang,
Ja.
Alter. Also wenn da Veysel so ausgerastet ist, weißt du so, der ist auch im wahren Leben, wenn der sauer ist, reagiert der
Okay,
genau
krass.
so. Und dadurch konnte, also würde ich jetzt so interpretieren, weißt du, also er hat sich so selbst gespielt und nicht so eine Pseudo-Rolle so. Und das fand ich sehr, sehr cool. Oder auch Kida Ramadan. Das war einfach richtig cool gemacht, Mann. So, das hast du richtig gefühlt. Ich habe mich auf jede Staffel immer gefreut. Und bei Dark war das Coole, dass es für eine deutsche Produktion einfach so aus dem Schatten springen, einfach mal was Neues
Ja.
erzählen, was komplett anderes, was nicht so klassisch 0815 Made in Germany ist, sondern einfach was komplett Neues. Und das war geil. Und dass man da auch so kreativ war, dass das so komplex war, vielleicht für den einen oder anderen sogar zu komplex. Aber mich hat die Story so extrem berührt. Ich fand auch den Soundtrack und so, da gab es echt sehr, sehr coole Gänsehautmomente. Und sowas catcht mich übertrieben. Wenn ich wirklich merke, so, da haben sich Leute Gedanken gemacht, da ist was richtig Cooles bei entstanden. So. Ich lese zum Beispiel aktuell ein Buch vom Autor Benedikt Welz. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Sagt mir gerade nichts.
Das ist ein sehr, sehr guter Autor, Mann. Ich habe von dem schon ein Buch gelesen, vom Ende der Einsamkeit hieß das Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und das aktuelle Buch, was ich von ihm lese, heißt Die Wahrheit über das Lügen. Und das sind einfach 10 Kurzgeschichten. Aber Alter, ich schwör's dir, Guti, ich habe 4 Kurzgeschichten schon gelesen, so. Und der Typ catcht mit seiner Art, wie er schreibt. Also du bist wirklich so, bei jeder Story nimmst du was mit oder jede Story regt dich zum Nachdenken an. Und die gehen immer so circa 10, 15, Maximum 20, 25 Seiten so. Und das ist so geil gemacht, dass das zeigt einfach, dass der Mann einfach voll in seinem Element aufgeht. So, und dann bist du auch einfach ein guter Autor. So. Da spricht nichts dagegen. Also du kannst das nicht schlecht reden, weil die Arbeit, die er macht, einfach geil ist so. Also wenn du nach Tagen immer noch denkst, okay, wie ist die Story zu Ende gegangen? Ich muss das Buch weiterlesen, dann weißt du, dass der Autor einen guten Job gemacht hat.
Wenn wir bei Büchern sind, dann muss ich da direkt aufspringen. Ich empfehle dir, und du wirst es definitiv nicht bereuen, es gibt einen Dreiteiler von, oder nee, 5 Teile sind es mittlerweile. Die Buchreihe heißt Ochsen, Oxen. Wenn du die Zeit finden solltest, gönn dir das. Das ist sehr, sehr spannend. Das catcht dich wirklich. Du willst wissen, was als nächstes kommt, wie das Ganze entstanden ist, der Komplott und Co. Und zum Glück gibt es halt 5 Bücher, die storyline-technisch.
Ist das ein Thriller oder ist das ein Roman oder
Das ist so ein
womit?
bisschen in Richtung, also es ist ein
Mystery?
Thriller, Krimi, in Richtung Jason
Ja.
Bourne, aber ohne Hollywood. Also eher
Okay.
so realist,
Ah,
also
okay.
deutlich realistischer gestrickt. Deswegen ist es halt wirklich ganz cool, kann ich
Okay.
dir wärmstens
Okay.
empfehlen. Und ich wollte dich noch eine Sache fragen. Hast du Fuck You Goethe geguckt?
Ja.
Hattest du bei dem Film oder bei den Filmen auch ein bisschen das Gefühl, dass da so ein Touch von Habber Bomsen dabei war? Die Oldschool-Sachen.
Ja, wenn du, ich hab jetzt ehrlich gesagt jetzt so nie die Brücke dazu geschlagen, aber jetzt, wo du es sagst, ja schon, so ein bisschen,
Ja.
ganz, ganz bisschen vielleicht,
Das hat
ja.
mich tatsächlich,
Ja.
also ich mochte den Film tatsächlich. Ich finde auch, Ilias Mbarek ist ja auch ein sympathischer, guter Schauspieler, muss man ja fairerweise sagen. Fand ich sehr lustig, aber das hat mich tatsächlich interessiert, weil du die türkische Kultur ja auch kennst und Habermas Sınıfı ist ja sehr, sehr bekannt in der Türkei, auch wurde auch teilweise ins Deutsche
Ah,
übersetzt.
ist ja Kult, Alter,
Genau,
so, ne?
und Kemal Sunal,
Genau.
rest in peace. Deswegen dachte ich, ich frage mal
Ja,
einen
bester
Kenner
Mann.
von Serien und Filmen, ob er das so ähnlich sieht.
Aber ganz ehrlich, so erst jetzt, wo du es sagst, denke ich so, ja, könnte man so sagen, so. Aber ich habe jetzt so alleine nie die Brücke dazu geschlagen oder die Parallele irgendwie gesehen. Auch interessant, Alter. Aber was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hatte das Buch auch dazu gelesen, Der Fall Collini mit
Habe ich
Ilias
gesehen.
Mbarek. Ist auch ein sehr, sehr guter Film. Den fand
Ja.
ich sehr stark, Mann. Ich mochte das Buch. Das Buch war schon sehr gut von Ferdinand von Schirach. Aber auch der Film war sehr geil. Und ich fand es auch sehr cool, dass Ilias Mbarek so eine smarte, coole, ernste Rolle einfach mal gespielt hat und nicht so dieses, okay, der sieht gut aus, das ist ein Sunny Boy, der ist sympathisch, wieder so eine Liebeskomödie mäßig so, ne, so Schablone, sondern wirklich was komplett anderes und das finde ich auch cool, wenn Schauspieler auch mal aus diesem Ding wegkommen. So zum Beispiel, Ryan Reynolds spielt ja seit Deadpool in jedem Film gefühlt Deadpool, sagt man ja so. Und das finde ich schade, weil ein Schauspieler müsste eigentlich imstande sein, mehr zu spielen als nur eine Rolle. Außer du bist jetzt zum Beispiel ein Comedian, aber selbst da kannst du ja auch neue Wege beschreiten. So. Also Bryan Cranston hat ja auch vorher in Malcolm mittendrin Hal, den Vater, gespielt und war dann war dann auf einmal in Breaking Bad der größte Motherfucker als Chemielehrer. So, weißt du? Also das finde ich ist ja auch eine krasse Kunst, dass man da switchen kann und dann sogar die Produzenten und Regisseure überzeugen kann und zeigen kann, so, Alter, guck mal, ich kann mehr als nur so einen trotteligen Vater spielen, so, weißt du? Das finde ich auch immer sehr beeindruckend.
Das fand ich zum Beispiel bei Adam Sandler echt überraschend. Also irgendwann kam ja bei ihm so ein bisschen der Bruch, die Sachen, die er gemacht hat in den letzten Jahren, fand ich nicht so stark, also auch nicht mehr wirklich so lustig. Und dann hat er letztens, sein jüngster Film ist der, wo er den spanischen Basketballspieler in Amerika etablieren will. Ich weiß leider gerade nicht mehr.
Den habe ich schon auf der Watchlist. Hustle, glaube ich, heißt
er. Ja, genau.
Hustle.
Und
ich habe es jetzt gesagt, wie Felix es immer sagen würde. Der sagt das ja auch immer voll geil. Ich feiere das immer voll, dieses Hustle. So richtig so mit Druck so. Fährt.
Das ist echt.
So ein bisschen habe ich es ausgesprochen.
Ja, das war.
Ist der Film empfehlenswert?
Ja, mega gut. Also da ist er ernst, also da spielt er eine Rolle, ohne zu spoilern jetzt, wo er ernst sein muss. Da geht es um viel so auf ihn und ist halt so diese From the Bottom to the Top Geschichte, vom Bordstein zur Skyline so ein bisschen. Sehr gut gemacht, sehr ernst geschauspielert, hat hin und wieder so seine Ausreißer drin in dieses, ich muss dieses Lustige, was ich ja verkörpere, mit einbinden, aber das sind wirklich nur ganz, ganz kleine Momente, wo man den.
Aber das mag ich, das finde ich wiederum, das lockert ja so ein bisschen den Film auf. Das finde ich dann gar nicht so anstrengend. Das finde ich sogar sehr charmant, wenn man das so ganz leicht dosiert, den Humor. Weil das Leben ist ja auch so, Alter. Weißt du, so, es ist ja nicht immer bitter ernst. Weißt du, so, man muss ja auch ab und zu die Situation ein bisschen auflockern, weil man sonst nur die ganze Zeit mit so einem Stock im Arsch rumläuft. Aber das soll es ja nicht sein. Deshalb finde ich es eigentlich auch cool, wenn man das macht. Aber es darf nie so. Wenn du eine Komödie drehst, ist es natürlich wichtig, dass man den Schritt einschlägt. Aber bei Adam Sandlers letzten Film war es ja leider wirklich so, die letzten fünf waren wirklich so schnell gesehen, schnell vergessen mäßig so. Ich mochte zum Beispiel die Filme aus den 2000ern, mochte ich sehr so noch. Also so Leg dich nicht mit Sohan an oder auch Click fand ich zum Beispiel, war überraschend deep dafür, dass es so ein Film ist, von Adam Sandler. Oder dieses Bedtime Stories oder sowas, also wo du dann auch sowas, vielleicht so ein bisschen leichte Kost mit Kindern und so, aber es war schön erzählt so, also es war trotzdem super unterhaltsam, sowas finde ich dann schon geil.
Ja, wenn die Schauspieler so eine, ich sag mal, so eine Vielfalt haben, was das Skillset betrifft, also ihr 90% ihr Ding machen, aber dann bei den 10% auch herausragen, wenn sie was anderes machen, so wie zum Beispiel The Rock spielt ja auch immer The Rock, sagt man. So, egal welchen Film.
Ja, ja.
Aber es gab ja von ihm Spiel ohne Regeln, heißt der, glaube ich. Dieser, so eine Football-Geschichte im Knast. Und da spielt er auch eine relativ ernste Rolle.
Ja.
Und das ist auch kein Action-Geprügel oder so. Und das hat er, finde ich, auch ganz gut gemacht. Also da hat er auch gezeigt, er kann auch Schauspielern, wenn er möchte. Natürlich sind aber die Blockbuster, die Kassen füllen, die Sachen, wo er The Rock spielt, wo er stark ist, wo er humorvoll ist mit Kevin Hart. Das ist ja ein bombastisches Duo, muss man sagen. Das ist ja, also da kannst du dich kaum zurückhalten. Wenn die sich Mühe geben beim Film, dann ist das schon echt wirklich sehr, sehr gut. Aber da gibt es einfach viel, wo man auch Zeit verschwenden kann. So, wenn man kann einfach nicht mehr alles konsumieren, weil ich glaube, es ist tatsächlich auch bei diesen Streaming-Portalen und Co., ich gucke ja auch seit Jahren keinen Fernsehen mehr, weil ich aus technischen Gründen keine öffentlichen Sender habe, weil die zwischen Fernseher und Buchse, die Verkabelung würde so unglücklich aussehen, dass ich es dann einfach irgendwann nicht mehr gemacht habe und weggelassen habe. Aber auch bei den Streaming-Portalen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da wie bei Insta und Co. Content produziert wird, einfach um Content zu haben. Und das macht es schwierig.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass ich seitdem es so Streaming gibt, dass auch meine Leidenschaft für Filme, ehrlich gesagt, so ein bisschen weniger geworden ist oder dass ich echt so noch so eher so bei so älteren Filmen dann schwelge, dass ich dann sage so oder davon schwärme und sage so, lieber gucke ich mir jetzt noch ein weiteres Mal Rocky an so, anstatt jetzt was komplett Neues anzufangen, weil die neuen Filme, gerade auch bei den Streaming-Plattformen, muss man ehrlich sagen, so ein Hustle, ist ja so eine Netflix-Produktion, ist für mich dann immer so die Ausnahme. Es ist aber nicht, leider nicht die Regel, dass das, was da produziert und dann neu hochgeladen wird oder so, dass das auch geil ist oder für Qualität spricht. Also da ist immer so von 10 Filmen, Alter, ist immer ein guter dabei und das war's dann auch schon. Und ich habe mich leider sehr oft dabei erwischt, dass ich dann irgendwelche so lame Filme geguckt habe, die einfach wirklich nur Durchschnitt waren, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, hätte ich lieber doch so einen Film ausgeliehen und sogar Geld dafür bezahlt, aber mit dem Gewissen, dass ich weiß, ich möchte den Film auch sehen. Also mehr, weniger ist tatsächlich manchmal mehr. Die Menschen gehen zwar immer davon aus, neu konsumieren, aber du spürst es schon, ob ein Film dich dann berührt, catcht, flasht oder krass zum Lachen bringt oder ob es jetzt einfach so ein 0815-Film war.
Guter Punkt. Lass uns was aus Schwartlappen aufgreifen. Ihr habt ja immer Empfehlungen gemacht. So. Mhm. Ich würde vorschlagen, dass du um den Zuhörerinnen und Zuhörern was Gutes mal empfiehlst. Zwei Sachen, Oldschool, eine Serie, ein Film und zwei Sachen, Newschool, eine Serie, ein Film, was du sagst wirklich ohne Wenn und Aber Empfehlung.
Also ich würde gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich gerne aktuellen Game würde ich empfehlen, Alter. Ich habe, wenn das für dich in Ordnung geht, ich würde auf jeden Fall God of War Ragnarök empfehlen, weil ich jetzt gerade aktuell am Zocken bin und ich muss echt sagen, Alter, so Storytelling-mäßig, Story, Charaktere, die Geschichte, ey, das ist Wahnsinn, Alter. Also ich habe mir ein paar Reviews vorab angeguckt, um einfach mal die Lage abzuchecken. Ist es wirklich so geil, wie ich glaube? Und meine Erwartungen wurden sogar übertroffen. So. Also manche Reviews meinten dann so, das Spiel ist so sehr, also ähnelt dem Vorgänger. Das tut es vielleicht auch, aber die Story und so ist trotzdem noch mal anders. Und es ist trotzdem ein Ticken spannender, weil du halt eine Vorgeschichte hattest. Und das baut ja darauf auf. Plus, dass mich der Charakter Kratos sowieso schon seit PlayStation 3-Zeiten gecatcht hat. Ich hatte mir dann noch die Spiele, weil die dann nochmal als Remaster für die PS3 rauskamen, nochmal alle zugelegt. Also ich bin schon seit Anfang an dabei und ich finde die Entwicklung von diesem Charakter auch super geil gemacht. Also kann ich herzlichst empfehlen auf jeden Fall an alle PlayStation-Besitzer, dass sie God of War Ragnarök auf jeden Fall spielen sollten. Was hattest du dann noch gesagt? Einmal
Oldschool, ein Film, eine Serie?
Ja, Oldschool, eine Serie, ein Film. Alter, ich muss ehrlich sagen, ich merke sehr oft so, dass Rocky wirklich so einer meiner Lieblingsfilmreihen ist, weil es sehr oft auch so ein bisschen so das Leben widerspiegelt. Ja. Also genau wie Rocky ist eigentlich so eine geile Metapher auf das Leben so. Also jeder geht seinen Weg. Es ist immer started from the bottom, so weißt du so. Jeder muss irgendwo Arbeit leisten, um etwas zu erreichen. Und es ist auch so, dass nicht immer alles gerade rund läuft. Das war auch bei den Rocky-Filmen so. Weißt du, Teil 1 ist ein Meisterwerk, 2 war eine gute Fortsetzung, 3 ist für den einen schon Trash. Für mich ist es immer noch einer der coolsten 80er-Jahre-Filme. Rocky 4 genauso. Rocky 5 war für viele ein Flop, aber der gehört einfach auch zu der Filmreihe. Und genauso ist es auch im Leben. Also auch deine Fehler und auch deine falschen Entscheidungen gehören genauso zu dir wie dein Erfolg und deine guten Entscheidungen, weißt du? Und deshalb würde ich Rocky auf jeden Fall für alle, die es nicht geguckt haben und für die Jüngeren dann auf jeden Fall die Creed-Filme, weil die auch ziemlich cool sind, so. Und Oldschool-Serie würde ich jetzt so mal sagen, Prince of Bel-Air, Alter, weil wir das noch gar nicht angesprochen haben. Ne, auch sehr, sehr schön. Zwar nicht so krass gut gealtert, so in manchen Szenen merkst du so, die 90er sind schon nicht immer so nice gewesen wie in der Erinnerung. Aber alles in allem trotzdem noch eine sehr, sehr schöne, coole, warmherzige Serie. Auch wenn sie jetzt vielleicht gar nicht so bei allen irgendwie vielleicht so on top ist, aber ich habe die immer so im Herzen getragen. So. Die hat einfach so einen eigenen Stellenwert für mich.
Ja. Apropos Prinz von Bel-Air, in der Schulzeit, in der Abi-Zeit habe ich mit einem Kumpel auch mal so drüber gesprochen, was man so guckt, King of Queens und Co. Und er sagte dann allen Ernstes zu mir, ja, ich gucke Prinz of Bel-Air nicht, weil mir das teilweise zu deep ist, weil da zu diepe, zu sozialkritische, gesellschaftliche Themen mit drin sind, wobei ich mir dachte, ey, bei der Folge, wo sein Vater gekommen ist und ihn auf diese Reise mitnehmen wollte, ich sag dir, wie es ist, Sertaj, ich habe echt geweint, ohne Spaß. Ich habe wirklich geweint, weil ich habe das so gefühlt in diesem Moment. Nicht, weil es mich selber direkt betroffen hat oder weil ich das Erlebnis in der Form hatte, aber ich habe mir in dem Moment wirklich gedacht, krass, wie viele Menschen es draußen geben wird, vor allem Kinder, die solche Erfahrungen gemacht haben. Und das wurde da thematisiert und voll gut rübergebracht, ohne das ins Lächerliche zu ziehen, was ja wirklich ein schmaler Grat ist, gerade in so einer übelsten Comedy-Serie, die ja wirklich unfassbar lustige Momente hatte, du als Stand-Up-Comedian wirst es bestätigen können, dann wirklich so diese deepen Themen aufzugreifen. Oder in der einen Folge, wo er zum Beispiel Studium und Co. schmeißen will, um Autoverkäufer zu werden, weil es im ersten Moment gut läuft und ohne über die Zukunft nachzudenken. Und dann kommt seine Mutter und schreitet ein, so straight mit der Axt, fand ich mega wichtig, weil bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich immer noch, wenn ich Rat brauche, ich spreche viel mit Freunden und so, aber am Ende ist es immer meine Mom, die endgültige, die den endgültigen Hinweis gibt, was richtig und falsch sein könnte, weil sie halt für mich persönlich auch so wirklich mein Vorbild ist, würde ich sagen, ohne Wenn und Aber. Und solche Sachen haben die bei Prinz von Bel-Air wirklich gut aufgegriffen und charmant verpackt, so dass man das guckt.
Finde ich auch, Mann. Also ich fand's auch geil. J. Cole hat ja auch in No Role Models, erwähnt er ja auch Uncle Phil direkt am Anfang, so in der ersten Zeile oder so vom Track. Und ich finde es auch voll krass, wie sehr so eine Serienfigur auch ein Vorbild für die Gesellschaft sein kann. So. Also und das ist auch so traurig, dass es wirklich so, dass wir uns ja auch manchmal an diesen Charakteren und zu orientieren. Also es kann dich ja auch im positiven Sinne prägen. Alles, was du erlebst und konsumierst, kann ja einen Einfluss auf dich haben. Auch dieser Podcast, diese Folge wird ja vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin so einen Denkanstoß geben, irgendwas umzudenken oder positiver durchs Leben zu gehen. Das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel dieser Folge, so, weil wir beide auch so Good Vibes-mäßig so immer unterwegs sind.
Ja, genau.
Aber ich finde es super wichtig, Mann, dass man da auf jeden Fall immer versucht, auch was mitzunehmen. Also sowas finde ich immer super schön für mich, wenn ich irgendwas von einem guten Film mitnehme. So, wenn er mich so krass berührt, dass ich so zum Beispiel noch 3 Tage da über den Film denken muss, dann zeigt er mir einerseits, dass es ein guter Film war oder eine gute Serie und zum anderen auch, dass mich das wirklich mitgenommen hat. So. Und das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, Alter. Also du hast das echt sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich auch. Das war nämlich einer der Folgen, die so echt krass im Kopf geblieben sind, so bei
ja,
mir.
Ja, und ich glaube, du kannst mir auch erzählen, was du willst, auch wenn, ich habe jetzt den Pulli an von Dragon Ball, auch wenn das eher leichte Kost ist, sage ich mal, was die Story angeht, du kannst mir erzählen, was du willst, wenn so Leute trainieren wie Khabib Nurmagomedov oder Conor McGregor oder die jüngeren Kampfsportler, so, du kannst mir erzählen, was du willst, irgendeiner von denen hat irgendwann mal eine Folge gesehen mit Vegeta oder Son Goku und hat sich gedacht, so krass will ich auch werden, ich will der Stärkste werden, ich will Gas geben und ich will herausragen, weißt du, und selbst bei so einer, bei einem Anime, also einer in Anführungsstrichen Kinderserie ist es ja gar nicht, das ist ja ein älteres Publikum eigentlich gerichtet, so, kann einen catchen und quasi, wie du sagst, auch wenn nur ein Hörer oder eine Hörerin sich denkt, bei einer Podcast-Folge oder bei einer Folge von einer Serie, hey, das ist ein interessanter Punkt, ich guck mal, was sich für mich daraus machen lässt. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht startet nach deinem Podcast, nach meinem Podcast irgendjemand auch seinen eigenen Podcast, der einen Mehrwert bietet für andere Leute, für die Gesellschaft. Keine Ahnung, vielleicht kommt irgendein Psychologe oder so, sagt, hey, an Psychologentermine rankommen ist so schwer. Ich mache mal einen Podcast, wo ich wirklich so wie bei Verbrechen von nebenan die Leute catche und ihnen hier und da ein bisschen so Hinweise gebe, wie sie dafür sorgen können, dass es ihnen besser geht. Nur als einfach Beispiel, so, weißt du, das kann ja auch passieren. Und das ist halt cool, wenn so Filme und Serien einen catchen.
Ja. Nee, auch was du jetzt sagst, so Dragon Ball zum Beispiel hat auch einen krassen Einfluss bei mir hinterlassen. Also ich liebe Son Goku, aber für mich hat zum Beispiel Vegeta immer einen eigenen Stellenwert gehabt, obwohl der so eigentlich ja so ein Anti-Held-Typ ist, so Tony Montana-mäßig oder Deadpool-mäßig so. Aber ich mochte zum Beispiel seine Art so, dass das so ein sehr stolzer Charakter war. Das war vielleicht, das hatte sogar aus heutiger Sicht aus heutiger gesellschaftlicher Sicht vielleicht sogar so leicht toxische Züge, aber dass er sich nicht so leicht biegen lässt, dass er so trotzdem für sich selbst einsteht, dafür steht für mich zum Beispiel Vegeta. Deshalb mochte ich ihn auf eine ganz andere Art und Weise und finde ihn bis heute noch sehr cool, so, weil er immer auch versucht hat, immer mit Son Goku mitzuhalten, weißt du? Und immer auch, das mochte ich, das war auch so, glaube ich, das Charismatischste an ihm. Du wusstest, im Kern ist das ein voll guter Typ, so. Das war immer so, womit ich Vegeta immer gefühlt habe. Es gibt ja so Menschen, die können ihre gute Seite oder den Kern nicht so gut zeigen, aber du weißt, der schlummert tief in denen drin, so, weißt du? Du weißt, das sind gute Menschen eigentlich so. Die können es halt nur nicht zeigen oder diese weiche, sagt man ja immer so, harte Schale, weicher Kern. Den Kern siehst du halt sehr, sehr wenig aufblitzen. So, und so ein Charakter war auch
Ja,
Vegeta
stimme ich
so.
dir voll und ganz zu. Ich glaube, das war ein ganz guter Punkt. Wir haben jetzt eine Stunde geschwadet, wie ihr sagen würdet, drüben.
Wow, krass, Alter. Das war sehr kurzweilig, finde ich. Hat sehr Spaß gemacht.
Ja, ich fand es auch echt sehr, sehr nice. Zum Ende hin auf jeden Fall einmal nochmal obligatorisch. Sertaç Mutlu, alles zusammengeschrieben, könnt ihr auf Instagram finden. Bei YouTube gibt es sehr, sehr nicen, lustigen Content von ihm. Den Podcast kann ich auch wärmstens empfehlen. Und wie gesagt, danke nochmal, dass du heute teilgenommen hast. Das ist meine erste Folge mit Gast in Form von einem Interview quasi. Neuland für mich, Nervosität, darüber haben wir am Anfang gesprochen, war
Ja.
auf jeden Fall da. Und du hast es mir echt leicht gemacht.
Das freut
Ich hoffe, die
mich.
Zuhörerinnen und Zuhörer können dem was abgewinnen, vor allem die möglichen Nachwuchs-Comedians und Comedians, dass die da vielleicht ein neuer Stern anfängt aufzuleuchten. Das wäre cool.
Das wäre schön, ja.
Und hast du noch abschließende Worte, Sertaj?
Guti, ich wollte mich recht herzlich bei dir bedanken für die Einladung, Guti. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön und ich fand es auch sehr kurzweilig und hat echt Spaß gemacht. Also ich merke so, auch wenn mein Podcast jetzt zu Ende gegangen ist, es macht mir nach wie vor großen Spaß, so mich mit Menschen zu unterhalten. Und du bist ein feiner Kerl. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg und viele Hörerinnen und Hörer.
Super, danke Sertaj und von den Zuhörerinnen und Zuhörern verabschiede ich mich immer mit einem High Five. Also bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.